Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai. Ah, wie lange ist es jetzt eigentlich schon wieder her, dass wir eine Crowdfunding-Folge gemacht haben?
Oh Gott, ich wüsste, hast du mal nachgeguckt? Ich hätte jetzt so geraten, so 4 Monate?
Ja, ein Weilchen ist es auf jeden Fall her, ne? Dieses Jahr war es noch gar nicht, oder?
Nee, dieses Jahr auf keinen Fall. Und zwar, glaube ich, letztes Jahr November oder so. Also es ist schon wahrscheinlich fast sogar eher ein halbes Jahr her.
Ja, dann, liebe Zuhörerinnen, freut euch, denn jetzt ist es wieder mal soweit. Aber wir hatten ja in unserer Geburtstagsfolge, war das, glaube ich, ne, hatten wir angekündigt, dass es da jetzt eine Änderung geben wird.
Ja.
Wir haben so ein bisschen Feedback bekommen, dass den Leuten die Folgen generell diese Crowdfunding-Folgen dann zu lang sind und mit dem Skippen zwischen den einzelnen Spielen und so weiter. Und wir hatten ja angekündigt, dass wir uns da ein bisschen einen Kopf drüber gemacht haben und dass wir uns überlegt haben, weiterhin 3 Spiele zu machen, aber die nicht in einer Folge zusammen rauszubringen, sondern als 3 Einzelfolgen rauszubringen. Und diese Woche wird das erste Mal passieren.
So ist es ja. Und wir hatten ja auch gesagt, dass wir generell schon den Anspruch bzw. die Ambition haben, in den Folgen eben nicht nur die Kampagnenseite runterzurasseln, sondern, und ich muss auch wirklich sagen, nachdem ich mich heute wieder in die Spiele eingearbeitet habe, habe ich vergessen, wie viel Arbeit das wirklich ist. Ich vermute, dass das vielleicht sogar auch unterschätzt wird. Aber also ich habe jetzt pro Spiel locker wieder 3-4 Stunden investiert in den letzten Tagen, um mich da reinzuarbeiten. Einfach, weil es unsere Ambition ist, nicht nur zu sagen, das steht auf der Kampagnenseite, das sind die Pledge-Levels, that's it, sondern ja durchaus auch so ein paar Eindrücke zu geben aus Gameplay-Sequenzen, so ein bisschen mit die Mechaniken zu erklären. Nicht in der Tiefe, wie wir sonst eine Spielebesprechung machen, aber deswegen brauchen wir halt auch durchaus mal eine 3/4 Stunde pro Spiel, vielleicht auch mal nur eine halbe, je nach Größe. Aber deswegen, das halt dann in einer Folge ist halt dann auch immer mal eskaliert mit 3-Stunden-Folgen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir bringen jetzt quasi jeden Crowdfunding-Deep Dive als Einzelfolge raus und dann aber dann dafür dann, ja, jede Woche, in einer Woche mehrere Spiele.
Ich frage mich ja immer, oder ich habe öfter so Momente, wo ich mich frage, warum gibt es eigentlich diese Let's Play bei Brettspielen? Und im Grunde machen sie die genau, damit wir uns das für solche Folgen angucken können.
So ist es.
Oh, was ich Leuten zugeguckt habe beim Spielen, das ist wow. Okay. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, erste Folge der Woche, Tamashii.
Das klingt gut.
Alles klar.
Ganz unabgesprochen jetzt.
Ja, du hättest jetzt auch noch jederzeit eine andere sagen können. Dann hätten wir mit was anderem angefangen.
Nee, genau. Ich finde das eigentlich charmant, mit ja auch wahrscheinlich einem der bekanntesten Titel anzufangen, die jetzt im Crowdfunding mit an den Start gehen, einfach weil es mal wieder ein Awakened Realms-Titel ist. Und ich müsste jetzt lügen, ich glaube tatsächlich, dass der letzte Awakened Realms-Titel, den wir im Crowdfunding Deep Dive besprochen haben, wahrscheinlich Lands of Evershade war, oder?
Oh ja, glaube ich auch.
Und das war, da hat man doch jetzt gerade drüber gesprochen, im Brettspielurlaub letztes Jahr, genau. Auch schon wieder ein Jahr her, von daher wurde es mal wieder Zeit.
Auf jeden Fall. Und ja, wir können ja auch so offen sein. Wir nehmen diese Folge jetzt auf, 2 Tage bevor die Kampagne an den Start geht. Wir waren im Austausch mit Awakened Realms. Sie haben uns gebeten, dazu eine Folge zu machen. Wir haben uns gedacht, okay, komm, gucken wir es uns an. Und die Kampagnenseite ist ja schon komplett da. Es fehlen halt so die Zahlen, wie viele Bäcker und so. Also wenn ihr das hört, gibt es halt in diesem Moment, wo ihr es hört, schon Bäcker und irgendeinen gewissen Stand. Wahrscheinlich sind es schon wieder 2 Millionen oder weiß der Teufel, wie viele es sind. Aber wir machen jetzt die Folge und die Kampagne ist halt noch nicht gelauncht.
Ja, genau. Und man muss auch dazu sagen, dass ja die Kampagne, ne, du hast jetzt schon gesagt, Tamashii, in der Kampagne geht es jetzt speziell um Tamashii The Final Amendment. Das ist quasi ein bisschen der zweite Teil, so ein Standalone-Spiel zu Tamashii. Den gab es ja schon als ersten Teil, der hieß Tamashii Chronicle of Ascent. Und genau, wie du sagtest, ne, wir hatten jetzt eigentlich einen ganz guten Austausch zuletzt mit Awakened Realms und haben dann gesagt, okay, wir gucken, dass wir was zu dem Final Amendment-Spiel machen. Und im Gegenzug schicken sie uns quasi das Chronicle of Ascent zu, was bedeutet, dass wir jetzt in der Folge nicht so viel zu Chronicle of the Ascent sagen werden, sondern eher mehr zu dem Final Amendment und dass zu dem ersten Teil von Tamashii eben nochmal eine separate Folge kommen wird, wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich jetzt bis Mitte, Ende des Jahres irgendwann.
Aber da auch nochmal der Disclaimer, das ist hier kein Quid pro Quo oder sowas. Schon ein bisschen, also wir machen eine Folge, dafür bekommen wir aber was. Also das bekommen wir ein Spiel zugeschickt, aber es gibt keinen redaktionellen Eingriff oder irgendwie Beeinflussung. Wir können und werden unsere Meinung so sagen, wie wir sie empfinden. Wir werden auch Schwachstellen wahrscheinlich ansprechen. Also ich habe zumindest ein paar, die ich ansprechen werde.
Ja.
Und wir werden dann dafür ja ein Spiel bekommen. Das ist unser erster Austausch mit Awaken Realms direkt mal. Ich bin gespannt drauf und ich bin auch gespannt, wie die Folge finden werden, weil die werden selbst überrascht werden davon.
Ja, und wir hatten ja auch einen ganz, ganz coolen Austausch mit dem einen Dude da von Awaken Realms in Essen letztes Jahr auf der Spiel. Haben ja mit dem auch so ein bisschen gequatscht und haben ja dann so ein bisschen E-Mail-Adressen ausgetauscht und so. Und haben gedacht, mal gucken, was wir so machen können, was so Sinn macht, auch was jetzt an Crowdfunding ansteht dieses Jahr in 2026. Ja, und jetzt, genau, wie du sagst, es ist jetzt keine Gegenleistung oder so. Und ich hatte mit denen auch relativ transparent auch kommuniziert, so nach dem, und die waren auch wirklich da relativ offen, haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass Leute unsere Spiele beweihräuchern, nur, ne, weil wir eine Folge darüber machen, sondern die wollen auch, dass Leute sich kritisch mit den Sachen auseinandersetzen, und das machen wir ja durchaus eigentlich immer in unseren Folgen. Von daher, ja, es ist jetzt kein, klar kann man sagen, es ist ein Geben und Nehmen, aber ja, wie du sagst, ne, wir werden trotzdem durchaus einiges an Watch-outs oder Risiken, die ich jetzt zum Beispiel bei dem Spiel sehe, aber auch bei den anderen Spielen, die wir die Woche besprechen, auch durchaus besprechen.
Dann steigen wir mal ein.
Let's go.
Die Fakten. Und wie immer fangen wir an mit den Fakten. Tamashii. The Chronicles of Ascent, Tamashii 2, The Final Amendment. Wie du schon gesagt hast, wir werden jetzt nur ein bisschen oberflächlich noch Chronicles of Ascent, einfach der Vollständigkeit halber, ein paar Sachen erwähnen, weil es halt auch Überschneidungen gibt zwischen den beiden Spielen. Das brauchen wir auch nicht hinterm Berg halten. Tamashii, ja, Chronicles of Ascent ist ein immersives Cyberpunk-Koop-Abenteuer-Szenario-Spiel. Ist jetzt nicht so ein klassisches Kampagnenspiel, wie wir sie sonst haben und wie man sie auch von Awaken Realms ja kennt, zu Genüge. Es ist im japanisch geprägten Setting, so Neo-Tokyo, ist ganz spannend eigentlich und hat so einzelne Missionen, es gibt Entscheidungen innerhalb der Szenarien und ja, so eine begrenzte Wiederspielbarkeit über Encounter-Mechaniken und sowas alles. Und Tamashii 2, The Final Amendment, heißt es eigentlich offiziell Tamashii 2? Nicht so richtig, ne?
Nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Was ich so weird finde, ist, dass der Link zur Kampagne, zur Gamefound-Kampagne, heißt halt Tamashii 2 auch.
Okay.
Und im Internet habe ich auch immer mal gelesen, dass es Tamashii 2 heißt, aber ich glaube, offiziell heißt es Tamashii The Final Amendment.
Okay. Und das ist halt auch genauso ein Cyberpunk-Koop-Abenteuer-Szenario-Spiel. Es ist ein Sequel, also eine Standalone-Fortsetzung zum ersten Teil und verlegt dieses Setting so ein bisschen stärker in die westlich geprägte Cyberpunk-Welt und baut dann das System mit mehr Content und erweiterten Mechaniken aus, ist aber weiterhin szenariobasiert und ohne durchgehende Kampagne. Was ich spannend finde, sie machen halt wirklich nicht nur mehr Zeug rein und mehr Minis zum Beispiel, so diese klassischen Sachen, die manche machen, halt mehr Charakter, mehr Minis, weiß der Teufel was, sondern sie ändern halt wirklich teilweise grundlegende Mechaniken.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, es sind schon so 4-5 Schlüsselmechaniken, die sich jetzt im neuen Tamashii ändern. Was aber auch ganz cool ist, finde ich zumindest, dass man beide Spiele trotzdem durchaus miteinander gut kombinieren kann. Also man kann quasi die Charaktere und die Klassen aus beiden Spielen gut miteinander kombinieren, weil da hat sich dann an den Skills und den Stats der Charaktere hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Und ich, so mein Eindruck ist zumindest, dass die Replayability oder die Wiederspielbarkeit hier schon auch über die Asymmetrie und die Vielfältigkeit der Charaktere kommt, eben in den One-Shot-Szenarien.
Der Verlag, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, Awaken Realms, beziehungsweise Awaken Realms Light für Chronicles of Ascent.
Sagt dir wahrscheinlich wieder nichts.
Sagt mir gar nichts, nein. Klär mich auf.
Ja, die haben, ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, die haben vor ein paar Jahren irgendwann quasi wie so eine Subcompany ins Leben gerufen, die eben Awaken Realms Light heißt. Und wie es der Name schon sagt, haben sie quasi, weil Awaken Realms ja schon immer so die klassischen Dickschiffe hat, wie du es immer sagst. Und bei Awaken Realms Light haben sie aber auch schon einiges an, sage ich mal, Complexity unter 2,0 BGG-Rating-Spiele, auch mal so Kartenspiele und auch dieses Chronicle of a Sand Tamashi gilt ja durchaus auch als ein sehr zugängliches Spiel mit einer Complexity, glaube ich, bei 2,8 oder irgendwas in dem Dreh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dafür haben sie halt diese Subfirma Awaken Realms Light gegründet, um quasi, ja, ich vergleiche mal so ein bisschen wie bei Ulysses und Otavio, wo sie jetzt bei Otavio auch so ein paar Brettspiele mit so leichteren Mechaniken im Vergleich zu einem Rollenspiel angebracht haben. Und so ähnlich hat das hier, glaube ich, war das hier auch Sinn. Das neue Tamashi läuft aber jetzt wieder unter der Awaken Realms Dachmarke quasi.
Okay, und unter was, doofe Nebenfrage, unter was haben sie Dragon Eclipse vermarktet?
Awaken Realms.
Okay. Weil wäre ja grundsätzlich vielleicht auch ein Kandidat gewesen.
Ja, das stimmt.
Die Veröffentlichung Tamashi Chronicles of Ascent war 2023, auch natürlich eine Gamephone-Kampagne. Und weißt du, wie die damals lief? Hast du es vor dir liegen?
Ja, die, also für Awaken Realms Verhältnisse wahrscheinlich gar nicht mal so gut, aber man muss auch dazu sagen, dass sie jetzt gar nicht so viel Stuff in der Kampagne hatten und deswegen halt wieder, ne, Disclaimer, Awaken Realms Light war das ja damals. Dementsprechend gab es jetzt nicht noch 50 verschiedene Pledges oder Erweiterungen. Also die hatte damals 8.900 Bäcker ungefähr mit knapp 1,3 Millionen, was sie eingenommen haben, was, denke ich, okay ist für so ein Awaken Realms Light Spiel. Wie gesagt, ne, ich glaube, für Awaken Realms Verhältnis ist das schon, ja, relativ wenig, aber ne, wenn du jetzt da dir den Gameplay All-In anguckst, den du da damals backen konntest für 90 Euro, steht es halt preislich auch nicht so im Verhältnis zu einem Lands of Evershade, wo du wahrscheinlich 500, 600 Euro ausgeben konntest.
Ja, das stimmt. Tamashi 2, The Final Amendment, ist jetzt eine, in diesem Moment, wenn ihr es hört, laufende Gamephone-Kampagne mit einer geplanten Lieferung 2027.
Mai 27, ja, und ich vermute, dass jetzt das wieder dass es da wieder um die englische Edition geht. Ja. Das ist ja ehrlicherweise was, womit Awaken Realms meiner Meinung nach zumindest gerade so ein bisschen struggelt, weil ja die englischen Editionen zu vielen Spielen schon vor gefühlt Jahren oder mindestens mal vielen Monaten ausgeliefert wurden. Und sie hatten mal irgendwann gesagt, so 3 bis 6 Monate nach der englischen Edition sollten eigentlich immer die Language-Editionen kommen. Aber das konnten sie jetzt bei Dragon Eclipse nicht einhalten, bei Stalker nicht einhalten, bei Nemesis Retaliation nicht einhalten. Von daher, ja, gehe ich fest davon aus, dass jetzt Mai 27 erstmal für die englische Sprachausgabe ist und dann wahrscheinlich mindestens mal ein halbes bis ein Jahr später dann die deutschen oder die englische oder die deutsche oder die anderen Sprachvarianten quasi.
Weißt du, ob sie selbst lokalisieren in der Regel oder ob sie mit lokalen Partnern zusammenarbeiten?
Nee, sie lokalisieren selbst. Ich glaube, die haben da auch ein Team für. Hab aber auch tatsächlich letztens irgendwann mal auf LinkedIn geguckt, wer da so arbeitet und was das für Leute sind. Und hab da auch gesehen, dass sie mit Freelancern teilweise, also mit Freiberuflern zusammenarbeiten, die da sicherlich auch bei der Lokalisierung unterstützen.
Okay. Die Spielerzahl, die ist bei beiden Spielen 1 bis 4 Spieler. Und da interessiert mich, da habe ich nicht so viel darüber gefunden, bei Tamashi 2 diese Einspielergeschichte. Bei Chronicles of Ascent habe ich gefunden, da gibt es ja diesen Hund-Bot sozusagen. Ich habe ein paar Let's Plays gesehen, wo sie diesen Hund-Bot aus Chronicles of Ascent genutzt haben für Tamashi 2. Aber weißt du, wie das geregelt sein soll, der Solo-Modus?
Also zu den Zeitpunkten der Videos, wo ich sie geguckt habe oder beziehungsweise wo die aufgenommen haben, war das noch nicht so ganz klar, beziehungsweise die Leute, die es aufgenommen haben, sind davon ausgegangen, dass es ähnlich funktioniert wie bei dem ersten Tamashi, dass du quasi ja diesen Hundbot mit dir hast, dass du den auch bewegen kannst auf der Map und dass das da bei dem zweiten Tamashi quasi so ähnlich passiert. Das ist aber dadurch, dass es noch kein Rulebook gibt oder so oder auch jetzt noch kein Solo-Let's Play, wo da wirklich klar ist, wie das mit dem Solo-Bot funktionieren soll oder ob das anders gemanagt wird, das ist noch nicht so ganz klar.
Okay. Die Spieldauer, die ist auch wieder bei beiden vergleichbar, weil sie beide relativ ähnlichen Aufbau der Szenarien haben. 90 bis 180 Minuten pro Szenario und skaliert wahrscheinlich über Spielerzahl von der Zeit her, würde ich mal angehen.
Ja, sicherlich. Da werden wir ja wahrscheinlich später dann auch mal ein bisschen noch genauer drauf zu sprechen kommen, denke ich. Ne?
Ja. Die Altersangabe ist auch bei beiden identisch 14 plus. Könnte mit beiden begründet sein, könnte sowohl mit Kleinteilen begründet sein, aber auch mit Setting, weil es ja schon recht düster und so ein bisschen tricky ist, oder?
Ja, weiß gerne mal deine Meinung. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt ein krass einsteigerfreundliches Spiel ist. Ich glaube, es ist nicht krass komplex, aber so von den Mechaniken her ist schon einiges mit drin, was sich miteinander verzahnt und man muss vieles berücksichtigen und so. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, einfach so ein bisschen diese verschiedenen Mechaniken, die ineinander greifen.
Ja, das stimmt. Und auch gerade so den Einstieg, also ich habe mich wirklich schwer getan beim Schauen und beim für mich Erschließen, gerade so den Einstieg als Mechaniken und in die Mechaniken zu greifen. Das ist nicht so easy.
Das ist so. Ich habe auch, also bei den anderen beiden Spielen mich deutlich leichter getan, die wir ja diese Woche noch vorstellen werden. Und also hier war es wirklich so, dass ich mir 6 komplette Spielrunden angucken musste, ja, bis ich einigermaßen gecheckt habe, wie das funktioniert. Und das war bei den anderen Spielen nicht so, obwohl die wahrscheinlich in der Complexity am Ende höher sind. Also das ist genau das, was ich meine, eben auch mit der Altersbeschränkung, ne? Dass das, ich glaube, es ist gar nicht komplex, wenn du es mal gecheckt hast, aber so dieses Reinkommen dauert eine Weile vom Gefühl her.
Das stimmt. Artwork und Komponenten. Ja gut, dann das Artwork, ich glaube da, also ich erwarte, dass wir uns da relativ einer Meinung sein werden. Wenn du mir da jetzt widersprichst, wäre ich tief enttäuscht. Wir sind in einem postapokalyptischen Cyberpunk-Setting und ich finde es optisch hervorragend. Also es sieht einfach wunderbar aus. Es ist halt genau das, dieses düstere, technologische, so ein bisschen geheimnisvolle auch. Und ich finde es so ein bisschen comicartig auch, aber es sieht echt richtig cool aus.
Krass bunt auch, oder?
Ja. Ah ja, halt cyberpunkig. Also wenn du Cyberpunk 2077 dir anguckst, ist es für mich optisch wirklich, könnte ein Klon sein.
Ja, worauf ich hinaus wollte, war auch, dass, ich weiß nicht, ob du dir auch mal das Artwork des ersten Teils angeguckt hast, von dem Chronicle of Ascent, weil das war ja schon, zumindest meiner Meinung nach her, oder von meiner Wahrnehmung her, schon deutlich düsterer jetzt als der neue Teil.
Es hat vor allem, was mir auch sehr gefallen hat, mehr Purple benutzt als Gelb. Also,
ja, das stimmt.
Jetzt The Final Amendment nutzt halt viel Gelb und also sieht wirklich sehr aus wie Cyberpunk 2077, so in der Farbgebung her, finde ich.
Ja, also ich liebe das Artwork von vorne bis hinten. Ich finde das absolut großartig. Also die Box sieht geil aus und das können sie halt einfach, ne? Also so Spiele geil aussehen lassen und auch die Komponenten, da kommen wir ja gleich drauf. Also das leuchtet alles auf dem Tisch und es macht einfach was her, ja. Also ich habe hier ja auch gerade Bilder vor mir und könnte da wirklich ohne Ende schwärmen, wie geil das auf dem Tisch aussieht. Also von vorne bis hinten finde ich das absolut großartig, dieses Cyberpunkige, dieses wirklich sehr bunte, kontrastreiche, leuchtende Farben und so, finde ich wirklich toll.
Absolut. Und ich weiß nicht, ist das ein Trademark mehr oder weniger von Awaken Realms, dass sie diese Boxen haben, wo noch dieser Mittelstreifen drin ist? Weil ich habe das so häufiger schon gesehen und ich finde, das sieht einfach überragend aus.
Eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass das jetzt Awaken Realms spezifisch ist. Wir haben es ja zum Beispiel bei Descent, Legenden der Finsternis, ist ja, stimmt, die Box ähnlich auch. Von daher, ja, und es ist ja bei Awaken Realms auch nicht bei allen, ne? Also jetzt bei Nemesis oder so oder Tainted Grail war es ja auch nicht. Aber ja, jetzt gerade so bei Dragon Eclipse und auch bei dem hier, bei Stalker war es auch nicht. Also ich glaube, sie nutzen das immer, wo es halt Sinn macht und wo du irgendwie so diese krass leuchtenden Farben und Kontraste hast. Das sieht schon cool aus, ja.
Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wollen wir mit Komponenten anfangen?
Ja.
Da würde ich direkt mal einsteigen mit den von dir wahrscheinlich geliebten Double Layer Player Boards.
Selbstverständlich.
Sind so, also wir haben verschiedene Geschichten, die wir da sagen müssen. Also wir haben einmal halt Double Layer Player Boards, in die werden Tokens eingeslottet. Es gibt verschiedene Plätze, verschiedene Slot-Varianten, wo man Cubes einslotten kann, wo man Karten anlegen kann, wo man Tokens ablegen kann. Es gibt diesen, oh, wie heißt dieser Grid?
Dieser programmiert, ja, oder dieser Launcher, meinst du?
Der Launcher, genau. Es gibt dieses Launcher-Feld, es gibt, aber dann gibt es auch, und da bin ich, das ist so mein einziger Kritikpunkt, was diese Playerboards angeht, diese Sachen, die man dann anslottet und anlegt. Also mein innerer Monk weiß jetzt schon, dass ich das 5-mal verschieben werde und dann werden da diese Lücken sein, und weil man sie halt nicht fest verbindet. Ich frage mich dann immer, ist es so kompliziert, da vielleicht sowas wie eine Puzzle, bei Puzzles so Mechaniken zu nehmen, dass man die ineinander steckt oder so. Finde ich einfach die geschicktere Lösung, aber
ja, ist wie du sagst, man slottet halt unten noch so ein paar Sachen dran, so Character Skills oder Learning Protocols, wie sie heißen, Augmentations, Und mein Gefühl war aber zumindest, dass das keine Karten sind, die du da ranslottest, sondern dass das schon auch so dicke Pappe ist, die du ranslottest und dann wie ein Puzzle wirken kann. Von daher hätte ich die Hoffnung, dass es eben nicht verrutscht, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber also da ist jetzt gefährliches Halbwissen. Es sah zumindest in den Let's Plays durchaus so aus, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ich muss sagen, was mich so ein bisschen wundert, also da auch gerne mal deine Meinung zu, ist, dass sie quasi ja, dass du diesen Launcher hast, wo du dann später deine Programmierung, dein Hacking machst und so und dass du da ja dann Tokens auslegst und so und dann slottest du ja auf der rechten Seite noch so einen sogenannten Dump dran, also quasi, wenn du ein Hacking ausgespielt hast, dann kommen quasi alle Data-Tokens, die du benutzt hast, kommen dann in diesen Dump rein und dann kommen die später in so einen Stoffbeutel und so und das habe ich nicht ganz verstanden, warum das nicht Teil des Playerboards ist, sondern abgetrennt.
Verstehe ich auch null. Also und auch da sehe ich mich schon, wie sich's verschiebt und wie es mich stört und ich dann hin und her zuppel und ich weiß, das ist klein Kritik, aber es stört mich so ein bisschen und ich weiß auch nicht verstehe einfach.
Ja, was du ja auch hast, ist, dass du also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das sind generische Boards, oder?
Das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich hatte das Gefühl, dass nicht, dass man halt nicht diese Charakter IDs einslottet, sondern dass die halt wirklich spezifisch sind für die einzelnen Charaktere.
Also mein Gefühl war, dass man sie einslottet. Warum? Weil du da ja mit einem Basic Body anfängst und ja später die upgraden kannst zu einem Advanced Body, dass du dich quasi in so ein Advanced Body reinhacken kannst und zumindest von Aussehen her sehen sie relativ gleich aus und mein Verständnis war zumindest, dass du dann, wenn du quasi deinen Charakter upgradest oder in einen sogenannten Advanced Body dich reinhackst, dass du dann quasi die Karte deines Basic Buddies, die du am Anfang hast, quasi rausnimmst und diese upgradete Karte dann da reinlegst. Aber ich kann da auch durchaus falsch liegen. Aber
ja, ich gucke gerade, es gibt 4 Boards und 52 Class Cards. Also gehe ich davon aus, dass die auch slottable sind. Ja, hast recht.
Ja, ansonsten vom visuellen Aspekt her, ich finde, die sehen auch wieder klasse aus. Ne? Also wirkt alles sehr hochqualitativ, wie man es von Awakened Realms halt auch kennt.
Ja, und auch halt nicht einfach nur eine Farbe drauf, sondern es sind dann Farbverläufe, es sind so entgegengesetzte Farbe, Komplementärfarben, es sticht wirklich hervor, du hast jede einzelne Leiste in diesem Grid da, ist anders farbig, also es hat einfach aufgeräumt, übersichtlich und man sieht, was man machen muss. Es können sie halt einfach, das ist genau wie wahrscheinlich der nächste Punkt. Aber weiß nicht, ob du schon weitergehen willst.
Ja, ja, let's go.
Minis. Ich muss sagen, selber Punkt, sie können es halt einfach. Die sehen einfach so überragend aus. Und auch so verschieden überragend. Also es sind nicht einfach nur, die eine hat einen Helm auf und die andere hat ein Gewehr in der Hand oder so, sondern es sind halt wirklich richtig unterschiedliche Miniaturen. Sehr detailliert, sehr schön ausgeformt. Ich hatte sie jetzt noch nicht in der Hand, also da gibt es ja manchmal auch Sachen, wo man auf dem Bild sieht super aus, wenn man sie in der Hand hat, sehen sie nicht so toll aus oder haben schlechte Fertigungsqualität, auch das kann ja passieren, aber von den Bildern her sieht es erstmal überragend aus, finde ich.
Ja, ich finde auch, also das Coole finde ich halt auch hier nochmal, dass es ja durchaus auch super viele verschiedene Posen gibt nochmal, die muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich die alle geil finde, aber es ist halt sehr abwechslungsreich, ne? Da hast du eine so eine Frau, die halt irgendwie ein riesen Schild, eine riesen Rüstung anhat und steht. Dann hast du einen, der irgendwie kniet, einen Mantel anhat und eine Waffe in der Hand hat. Dann hast du irgendwie so einen Dude, der ein Gegner wahrscheinlich ist und irgendwie in so einem Thron sitzt und sein Bein überschlagen hat. Dann hast du irgendwie einen, der gerade springt. Dann hast du einen Pitcher, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der irgendwie einen Baseball auf dich wirft oder so. Also das ist schon, also ich bin, glaube ich, nicht von allen Posen jetzt ein Riesenfan, aber so von der Qualität und vom Detailgrad wirken die erstmal geil. Ja, ich gab ja durchaus einiges an Neues bei den letzten Awakened Realms, zumindest bei Nemesis Retaliation, wo sie da qualitativ nicht mehr das geliefert haben, was viele wahrscheinlich gewohnt waren. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, zumindest in den letzten Spielen, die ich von Awakened Realms hatte. Von daher rechne ich jetzt auch einfach erstmal mit der gewohnten Qualität, die ich jetzt so kenne. Mehr kann ich halt einfach auch nicht sagen.
Ja. Hast du noch was du anbringst? Also wir haben halt noch jede Menge andere Materialien. Wir haben einen Haufen Würfel, wir haben Tokens. Also wir könnten jetzt über sehr vieles sprechen. Es ist halt alles sehr in diesem einen Artwork gehalten. Es ist halt so bunt, es ist so Punk, cyberpunkig. Ich könnte es halt nicht besser beschreiben.
Nö, ich glaube, das Einzige, was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass ja jeder Charakter auch einen eigenen Stoffbeutel mitkriegt. Hm. Das ist ja auch wie so ein paar, so ein bisschen so ein Backbuilding-Mechanismus, den werden wir ja nachher mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass man sich hier auf Hextiles bewegt quasi. Also so ein bisschen, ich finde es relativ analog zu Under Our Sun beispielsweise.
Absolut.
Wo du ja auch so, Hextiles hast, auf denen, die du dann explorst und so ist das hier auch. Und da ist auch immer genug Artwork drauf, meiner Meinung nach. Ist immer unten so ein bisschen Text auch mit drauf. Von daher, das finde ich auch echt cool und ist ja auch was wir jetzt schon länger nicht hatten.
Ja, und gerade bei diesen Hextiles habe ich mich an einigen Stellen erinnert gefühlt an Under Our Sun. Also Tabletopper Games, ihr scheint da ein Vorbild geliefert zu haben.
Oder sogar vom farbenfrohen Artwork her sogar Uprising, ne? Da hatten wir das ja, glaube ich, auch.
Das stimmt, ja.
Nö, aber ansonsten habe ich jetzt nichts weiter. Eine Anleitung gibt es leider noch nicht.
Ja.
Sonst hätte ich da sicherlich, könnte ich da sicherlich auch schon ein bisschen was zu sagen. Von daher, ja, wir haben uns jetzt natürlich eingearbeitet in die Gameplay und Mechaniken, vor allem eben über Videos, ne?
Ja, und halt die Anleitung von der alten Variante, also vom ersten Teil, halt da, wo man sehen konnte, was sich überschneidet oder was relativ ähnlich ist. Gameplay und Mechaniken. Vielleicht zuerst mal die Story-Lore. Ich muss sagen, du hast es ja schon erwähnt, es gibt keine Anleitung zum zweiten Teil, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, zu The Final Amendment. Aber ich habe mir halt die Anleitung angeschaut von Chronicles of Ascent. Jetzt gehe ich davon aus, dass zumindest in dieser grundsätzlichen Lore oder im Worldbuilding es nicht so viele Unterschiede geben wird. Deswegen einfach mal diese grundsätzliche Lore von Chronicles of Ascent. Wir sind in einer zukünftigen Welt und es gibt Menschen, die können so ihren Geist in einen digitalen Raum hochladen und damit dann in der realen Welt verschiedene Körperhüllen nutzen. Und diese Menschen werden Tamashii genannt. Tamashii. Es gibt ja zwei I, ne?
Richtig.
Und diese Tamashii, die haben halt das Ziel, die Überlebenden des großen KI-Angriffs zu helfen. Und schlüpfen dann immer in den Körper von oder in die Körperhülle von verschiedenen anderen Menschen oder ja, Cybernetics und erleben dann verschiedene Szenarien. Jedes Szenario hat dann so seine eigene kleine Lore dahinter. Es sind halt so verschiedene kleine Teile von verschiedenen Geschichten, die in einem übergeordneten, bei Chronicles of Ascent, in einem übergeordneten Neo-Tokyo spielen. Was genau das Setting von The Final Amendment ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du da schon was Neues, was so Stadt und oder Region angeht?
Ja, Stadt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich kann noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich habe auch tatsächlich, weil ich mir das dachte, mal geguckt, Tamashi ist tatsächlich ein japanisches Wort und es bedeutet übersetzt auf Deutsch Seele oder Geist, was ja ganz gut passt zu dem, was du gerade erklärt hast. Fand ich noch ganz interessant. Und ja, wie du sagst, ne, im ersten Teil von Tamashi spielt das Ganze halt im Japan und da geht es wirklich um den Krieg gegen die KI, sage ich mal. Und im zweiten Teil geht es wirklich darum, dass das Setting eben in die USA verlagert wird und dort der Krieg gegen die KI aber schon gewonnen wurde. Und in den USA quasi es darum geht, dass quasi so eine Art Post-War-Szenario, also quasi was passiert nach dem Krieg, den die Menschheit zwar gewonnen hat, aber irgendwie einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Und die Infrastruktur ist halt komplett zerstört, die staatliche Ordnung existiert nicht mehr. Und das führt halt dazu, dass die Macht nicht mehr zentral organisiert ist, sondern eben von vor allem zwei großen privaten Organisationen eben übernommen werden will. Und darum geht es quasi, um diese zwei großen Corporations, die quasi kämpfen um die Kontrolle über das Land. Und das ist, dieser Konflikt ist halt nicht unbedingt jetzt militärisch geprägt, ne? Also die kämpfen jetzt nicht mit Waffen gegeneinander, sondern eben so ein bisschen verdeckt, strategisch, manipulativ und eben halt auch viel mit hier Thema KI und so, ne? Das ist ja wirklich so auch die Prämisse dieses Cyberpunk-Settings.
Okay, cool. Dann wäre das nächste so ein grober Gameplay-Loop. Ich weiß nicht, ob du ran willst. Im Grunde haben wir ja so hauptsächlich vier Phasen. Jetzt ist die Frage, machen wir übergeordnet diese vier Phasen oder wollen wir schon in den vier Phasen dann tiefer reingehen?
Also meine Empfehlung wäre tatsächlich gewesen, wahrscheinlich eher direkt dann auf die Phasen auch schon tiefer einzugehen, weil
ja.
Wir können jetzt sagen, dass es eine Planning Phase gibt, aber es bringt euch ja nicht wirklich viel, wenn wir euch jetzt sagen, es gibt irgendwie eine Planning Phase, es gibt eine Action Phase und so, wenn wir nicht genauer darauf eingehen. Von daher können wir da wahrscheinlich direkt auf die einzelnen Phasen drauf eingehen, oder?
War auch so mein Gedanke, jetzt irgendwie 4 Phasen runterrattern, um dann nochmal reinzugehen und sie dann detailliert. Aber ich wollte es jetzt nicht, ohne dich zumindest mal gefragt zu haben.
Ja, im Prinzip, das Spiel fängt quasi erstmal an, indem man ein Szenario sich aussucht. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gesehen, es gibt 10 Szenarien, wenn ich es richtig gesehen habe, im Base Game. Das ist so ein bisschen die Prämisse, 10 verschiedene Szenarien. Tatsächlich dieses Szenario und dieser Szenario-Fortschritt, der passiert so ein bisschen so ähnlich wie bei Machina Arcana, meiner Meinung nach. Weil du hast quasi so Szenario-Sheets oder so Szenario-größere Karten oder auch so dickere Pappkarten sind es, glaube ich. Und die erste von dem Szenario deckst du quasi auf, dann hast du ein bisschen Flavortext, den du vorliest, wirst so ein bisschen das Setting reinversetzt. Du hast dann noch so eine Art Szenario-Buch, das gibt dir den Aufbau des Szenarios vor, wo du was platzieren musst, was für Map-Tiles, die du dann revealst, was für Exploration-Tokens, Gegner, ne, alles, was halt passiert. Das gibt halt eben das Szenario vor. Und es ist wirklich so, dass man auf dem Szenario dann, wenn man das dann den Flavortext gelesen hat, dreht man das Ding um und dann liest man noch so ein bisschen, okay, was ist eigentlich deine Aufgabe des Szenarios? Man muss halt meistens irgendwo hin exploren, manchmal muss man Gegner besiegen und so. Und wenn man das eben auf der Karte geschafft hat, dann kommt quasi Szenario-Karte 2. Und das meine ich so ein bisschen wie, so ähnlich wie bei Machina Arcana, dass man so nach und nach quasi dieses Szenario explort, wenn man dies erste Mal spielt. Und das fand ich erstmal eigentlich eine ganz coole Prämisse.
Ja. Im Grunde ist es eher Adventure-gamig an der Stelle. Es hat ja auch ja im Grunde schon auch da wieder der Vergleich eine gewisse Nähe zu Under Our Sun im Ablauf von so einem Szenario.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und also das macht man als allererstes, dass man wirklich erstmal guckt, okay, welches Szenario spielt man, den Szenarioaufbau und so. Und dann macht man eigentlich die Charakterauswahl. Ne? Da gibt es, ich glaube, 5 oder 6 im Base Game, ich habe gar nicht genau geguckt. Können wir nachher nochmal, wenn wir über die Kampagne vielleicht kurz sprechen, nochmal sagen. Ich glaube, es gibt 4 verschiedene, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die, also im Base Game, ich glaube, es gibt dann noch in der Erweiterung noch 2. Jedenfalls wählt man sich dann eben einen aus und da ist auch ein bisschen was an Setup nötig. Da gibt es ein paar Cubes, die man einslotten muss. Man muss noch so ein paar Sachen ziehen. So würde ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen und dann kann man im Prinzip schon, ne, die Map, das Szenario gibt dann noch vor, wo man seine Miniatur und oder seinen Standee. Es gibt ja wieder diese 2 Editions, wie man es von Awakened Realms kennt, wo man den dann eben platziert und dann kann man eben anfangen zu spielen. Dann geht es eigentlich los.
Ja. Man füllt noch diesen Launcher auf. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, weil die Launcher-Mechanik, das wird noch ein bisschen kompliziert, das alles zu erklären, weil das halt so verzahnt ist. Aber oh, ich weiß noch nicht, wie wir da rangehen. Aber dann wären wir in der Action Phase, ne? Und in der Action Phase, da bewegen wir uns über die Map-Tiles, wir exploren sie mehr oder weniger und setzen da so ein paar, ja, das jetzt wird es halt echt schwierig, wie weit wir ins Detail gehen. Also du gehst dann auf so ein Map-Teil drauf und das gibt dir dann Bedingungen, die du dann wieder auf deinem Charakter abbildest, wie viele Kampfwürfel gewürfelt werden müssen, wenn man sich auf diesem Map-Teil befindet und so weiter. Also es gibt da relativ viele ineinander verzahnte Mechaniken, die sich daraus ergeben, wo du dich befindest.
Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist ja was auch auf dem Characterboard alles abgebildet ist.
Ja.
Du hast ja so verschiedene Stats, du hast ja so ein Trace-Track, wo du dann ja so ein Cube auch hochslottest, was dann später die Enemies ein bisschen spawnt. Du hast dann 4 verschiedene Stats, die du trackst oder Assets, wie sie eben auf dem Board heißen. Und du hast dann quasi so vorgegebene, die auf der Charakterkarte stehen, Movements, also wie viele Bereiche kannst du exploren, wie viele Attack-Würfel kannst du würfeln und wie viele Sachen kannst du programmieren in deinem Launcher. Und es ist ja so, wie du gesagt hast, ne, du hast halt eben, jetzt ich habe hier den einen Charakter vor mir, der hat jetzt 2 Movement-Points und dann ist es quasi so, dass du von deinem Starting-Map-Teil, dass du dann auf das erste Map-Teil dich bewegst, dann hast du öfters auf diesen Map-Teils, die noch nicht revealed wurden, hast du meistens noch so Exploration-Tokens, die geben dir meistens einen positiven Effekt, mal einen Erfahrungspunkt, mal ein Schild, mal eine Energie, ne, und so, und mal ein Reroll. Und das sind eigentlich immer positive Sachen. Das heißt, eigentlich macht es auch wirklich viel Sinn, schnell zu exploren, um eben auch seinen Charakter direkt am Anfang ein bisschen zu verbessern. Und man muss aber nach einem Bewegungspunkt, wenn man auf ein Map-Teil kennt, was man noch nicht kennt, auch immer die Bewegung stoppen und das Map-Teil revealen. Dann hat das Map-Teil meistens ja irgendeinen Effekt meistens noch, den man eben benutzen kann. Und später auf der Map-Teil, ach, tatsächlich gar nicht so unähnlich wie bei auch bei Under Our Sun, steht ja dann auch noch eine Zahl drauf, die, wo dann quasi der Trace-Track auf deinem Charakterboard dann noch hochgeht, das dann, wie gesagt, ja später Würfel triggert, die dann, die du dann würfelst, was dann wiederum triggert, wenn ob wo und ob Gegner spawnen.
Genau. Und ja, ist jetzt für eine Erstrunde schwierig, dann käme eigentlich die Combat-Phase. Jetzt haben wir, wenn wir das statten, haben wir noch keine, also wir haben ja zwei verschiedene mögliche Gegner. Wir haben einmal angehangene Gegner, also angehangene Monster, gegen die wir kämpfen. Und wir haben aber, jetzt habe ich nur die englische Variante gefunden. Weißt, hast du eine Idee, wie die auf in einem Deutschen heißen werden?
Du meinst die Fright?
Die Fright Monster, also Fracht. Nee, Freight ist es ja nicht, es ist auch nicht frittiert.
Also gebraten eigentlich. Ja, ich weiß nicht, die heißen Fright, wir haben ja auch jetzt Gameplay-Sektion auch nur auf Englisch gesehen,
ja.
Und das ist auf der Kampagne auch aktuell alles noch so, das sind quasi so Gegner, die, das ist auch eine Neuerung im Vergleich zum ersten Tamashii-Teil, die auf der Map doch direkt drauf sind, und das passiert ja schon in der Combat-Phase, ne? Das ist ja auch was das Szenario vorgibt, wo am Anfang ein bis zu drei, ich glaube abhängig der Spielerzahl von diesen Frights eben am Anfang auch auf den Map-Tiles eben drauf sind, und dann würfelst du quasi für jeden der Gegner diesen Würfel, den Enemy-Würfel, und der sagt dann quasi, was die Gegner machen. Ne? Es gibt dann meistens drei verschiedene Modelle, entweder sie greifen an und bewegen sich, sie bewegen und greifen an, oder sie bewegen sich nur oder machen halt gar nichts. Ne? Und das passiert da trotzdem auch in der ersten Combat-Phase
schon. Ja, aber am Anfang werden sie ja wahrscheinlich weit genug von uns weg sein, dass das dann
nicht
passiert. Aber es ist halt spannend. Es wird direkt auf zwei Ebenen wird eine Bedrohungsmechanik an der Stelle aufgebaut. Also einmal Monster, die du sozusagen an dir hängen hast, denen du auch nicht entfliehen kannst. Und einmal Monster, mit denen du dich ja über Movement, über die Map-Tiles so ein bisschen mit Positioning arbeiten kannst.
Genau, und wo du jetzt gerade schon Bedrohungsmanagement angesprochen hast, was es ja auch noch gibt, das habe ich jetzt vorhin gar nicht gesagt, ist, dass es einen Time-Tracker quasi ja auch noch gibt für die Szenarien.
Ja.
Da war jetzt in dem Tutorial-Szenario, was ich jetzt mehrfach gesehen habe, war quasi, du hast die erste Szenario-Karte war quasi, ne, da spoilere mal, denke ich, jetzt nicht zu viel, war quasi einfach, okay, beweg dich auf dieses Map-Teil. Das war jetzt zwei oder drei Map-Teils von deinem Start-Map-Teil entfernt, und du hast halt zwei Runden Zeit dafür gehabt. Und wenn es halt auf Null geht, dann wirfst du halt so ein Tokens ab, die in so einem Vorrat liegen, und wenn die halt irgendwann auf Null gehen, hast du halt verloren. Ne? Und das ist ja auch nochmal so im Bedrohungsmanagement auch noch so ein Ding, wo du eben auch noch drauf achten musst.
Wollen wir gerade nur beschreiben oder wollen wir auch schon kritisieren an der Stelle?
Ach, ne, wir können, denke ich, schon auch immer wieder Sachen sagen, die wo wir Bedenken haben.
Ich habe so ein bisschen mit diesem Time-Tracker meine Probleme, haben wir ja häufiger, dass wir mit Time-Trackern so ein bisschen Probleme haben, weil ich das Gefühl hatte, dass er halt schon relativ willkürlich erscheint. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich immersiv diesen Druck spüre, weil irgendwas gerade passiert und ich deswegen den Druck habe, sondern dass mir so ein bisschen eher relativ willkürlich gesagt wird, dafür hast du jetzt zwei Runden Zeit. Und nicht, weil ein positives Beispiel war ja Rogue Angels zum Beispiel an vielen Stellen, wo es halt wirklich einen Grund gab, warum man sich vielleicht beeilen muss oder warum man sich da schnell durchbewegen muss und dafür nur gewisse Zeit hat oder so. Aber hier wirkt es halt relativ willkürlich.
Sehe ich genauso, ja. Das ist was mir auch nicht so gut gefallen hat. Vor allem, weil es halt wirklich so mit der Narration des Szenarios eigentlich nicht wirklich was zu tun hat. Ne? Also du hast jetzt Rogue Angels angesprochen, das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, so dieses du hast einen Computer gehackt bei Rogue Angels und hast dann irgendwie einen Alarm ausgelöst und hast halt vier Runden Zeit, vom Schiff zu fliehen. Da verstehe ich, warum ich halt nur noch vier Runden Zeit habe, bis dann irgendwie Armeen von Gegnern kommen. Hier ist es halt so, du hast zwei Runden Zeit, zu dem Map-Teil zu kommen. Ja, aber warum? Warum zwei Runden? Und dann danach, das nächste ist dann, du hast sechs Runden Zeit, um den Gegner wegzuklatschen. Ja, aber warum? Macht gar keinen Sinn. So, also das ist ja so das Problem, was wir öfters mit diesen Time-Trackern haben. Von daher, das ist jetzt so ein bisschen der erste Eindruck, den ich auch hatte bei dem Tutorial, ich weiß gar nicht, ob es ein Tutorial-Szenario war, bei dem ersten Szenario, was ich oft gesehen habe. Von daher, das ist auch so ein Thema, was mir so ein bisschen bitter aufgeschossen hat.
Ja, vor allen Dingen ist es ja gar nicht so schwer, sowas zu lösen. Du kannst ja sagen, hier, du musst die Nacht nutzen, ich denke mir jetzt wirklich was aus, also um das Warenhaus zu infiltrieren, bevor die Sonne aufgeht oder so, oder bevor es Mitternacht wird und ein Schichtwechsel kommt. Also du könntest ja mit relativ einfachen Mitteln auch einen zeitlichen Druck einen Grund geben. Und ich finde es halt schade, wenn sowas dann nicht passiert.
Ja, nee, auf jeden Fall, gebe ich dir recht.
Ja. Und ja, dann werden wir, im Grunde sind wir noch bei der Combat-Phase. Im Grunde könnten wir jetzt noch über den Kampf sprechen, wenn ein Monster da wäre.
Ja.
Und sollten das auch tun. Und das ist halt jetzt ein bisschen kompliziert, weil jetzt greifen halt im Kampf verschiedenste Mechaniken zusammen. Also einmal haben wir grundlegend eine gewisse Anzahl an Kampfwürfeln. Und wenn ich das richtig verstanden habe, setzt sie sich zusammen aus übrig gebliebenen Movement Points und Kampfpunkten. Ist es richtig?
Ja.
Was ich ein bisschen seltsam fand, aber okay, ist dann halt so, ist ihre Entscheidung. Und dann werfe ich halt die Anzahl an Würfeln. Mit, ja, Erfolgen, Misserfolgen, nochmal Würfel. Nee, war auch noch dabei, ne? So dieses Erfolg, wo man nochmal würfelt oder irgend sowas.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, ja.
Und verschiedene Symbole. Und das hat mich dann erinnert an die Mechanik, wie wir sie bei Heldenqueste tatsächlich hatten. Auch wenn es ein Heldenquest auf einem relativ simplen Niveau war, aber du hast dann verschiedene Symbole auf deinem Character Sheet. Und wenn du dieses Symbol hast und nutzt den Würfel an der Stelle für dieses Symbol, dann erzeugst du zum Beispiel 2 Schaden. Und dann kannst du verschiedene Kombinationen, je nachdem wie komplex dein Charakter ist und wie aufgewertet der wahrscheinlich ist, gibt es verschiedene Kombinationen an gewürfelten Symbolen, die dann verschiedene Aktionen erzeugen. Das können mal Schilde sein, das können verschiedene Trefferpunktzahlen sein. Vielleicht auch ein Schilddurchbruch, habe ich nicht gesehen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Rolle spielt. Und das fand ich schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich bei Heldenqueste erlebt habe. Und dazu kommen dann so Geschichten, Items, die wir haben, die dann gewisse Grid-Kombinationen benötigen, damit sie aktiviert werden können, oder verschiedene Assets, die wir ausgeben müssen, damit wir diese Aktionen auf Karten, die wir noch angeslottet haben, nutzen können, die dann Zusatzschaden erzeugen können, die zusätzliche Grid-Tokens erzeugen können, die zusätzliche Assets erzeugen können, uns Schilde geben können und so weiter. Da kommt dann vieles zusammen, was so einen gesamten Boost ergibt an Möglichkeiten.
Ja, ich würde, glaube ich, gar nicht viel weiter ins Detail gehen, weil, also wir haben ja jetzt nicht unbedingt den Anspruch, so einen tiefgehenden Gameplay-Einblick zu geben, wie wir es sonst immer machen. Vor allem, weil es eben basierend auf mehreren oder vielen Videos sind, die wir uns jetzt angeguckt haben, die einen schon einen guten Eindruck geben. Aber es gibt hier noch ganz viele Sachen, die dann irgendwie mit dazukommen. Ich finde, das ist einfach so die Quintessenz des Kampfes für mich so. Ja, es ist halt würfelbasiert. Du hast dann Würfel, die du dann quasi einsetzt über die Fähigkeiten deines Charakters. Kannst dann noch mit Power irgendwie noch Abilities triggern. Hast dann teilweise noch, wie du gesagt hast, Karten, die du ausspielen kannst. Und was du zum Beispiel auch noch hast, später dann, wenn du so Gegner hast, die so Maschinen sind, kannst du die Maschinen auch noch hacken mit verschiedenen Hacking-Programmierungen in deinem Launcher, die dann auch nochmal Schaden machen und so. Also es ist schon relativ vielfältig und schon auch, also es ist schon knackig jetzt. Vor allem, finde ich, von der Komplexität her hat es zumindest gewirkt. Ja, deswegen war es für mich erstmal nicht so einfach zu verstehen, warum der erste Teil Awaken Realms light war, weil ich es gar nicht so light fand.
Ja, ich wollte das jetzt alles mal so ein bisschen detaillierter kurz darstellen, weil das ein Punkt in meiner Kritik später sein wird.
Oh, okay.
Deswegen, ja, aber du hast recht, tiefer müssen wir nicht drauf eingehen. Und nachdem wir unseren Angriff gemacht haben, wir würfeln gleichzeitig einen Kampfwürfel für den Gegner mit, dann macht dann der Gegner seinen Angriff, erzeugt, je nachdem welches Symbol wir da gewürfelt haben, erzeugt der Schaden bei uns oder läuft weg, gibt es verschiedenste Optionen, das kennt man ja auch von verschiedenen anderen Spielen. Gibt da so eine Gegner-KI, die halt Würfel getriggert ist. Und dann ist die Questphase dran. Und in der Questphase, die ist eigentlich relativ simpel. Da gucken wir, ob wir die Quest, die wir gerade vor uns haben, ob wir die erfüllt haben in irgendeiner Art und Weise. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da auch verschiedene Branchings gibt, also verschiedene Optionen, wie man eine Quest lösen kann. Ich hatte es jetzt nicht so das Gefühl, es sah für mich relativ straight und linear aus.
Ja.
Und wenn man die Quest erfüllt hat, zieht man halt sozusagen dann die nächste Karte in der nächsten Vorbereitung, glaube ich, erst. Und dann ist, und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, dann ist der nächste Spieler dran. Du schweigst.
Ist das so? Ja,
so habe ich es nachgelesen.
Okay.
Weil das ist, Das finde ich, das ist halt gerade ein zentraler Punkt meiner Kritik und ich hoffe, dass es stimmt.
Okay, also gut, das Problem ist jetzt, dass die einzigen Videos, die ich gesehen habe, Solo-Plays waren. Und mein Eindruck aber immer war, dass der dann den Bot noch gespielt hat, dass die sich gleichzeitig bewegt haben. Deswegen war eigentlich mein Eindruck, dass diese ganzen Phasen immer zusammen passieren.
Es wäre cool, weil ansonsten haben wir ein ernsthaftes Downtime-Problem.
Ja, genau. Also deswegen habe ich gerade geschwiegen kurz, weil ich kurz schlucken musste und dachte, wenn das wirklich stimmt, dann guckt ja wirklich einer 10 Minuten zu. Also am Anfang zumindest, ne? Aber also mein Eindruck zumindest war, dass das alles parallel stattfindet, dass wir beide exploren, dass wir beide unsere Movements ausgeben, dass wir beide potenziell in Kämpfe verwickelt werden und so. Kann aber auch, ich gebe da keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Ja, also vielleicht guckt ihr euch das an der Stelle nochmal genauer an. Vielleicht auch sogar den Vergleich nochmal über Chronicles of Ascent ziehen, weil ich gehe davon aus, dass diese Aktivierungsmechanik bei beiden identisch sein wird, weil wenn du hier wirklich hintereinander spielst, dann ist es für mich ein richtig ernstes Downtime-Problem, weil, und jetzt kommen wir zum Warum, weil das halt wirklich für mich sehr puzzelig wirkt, weil du halt Unmengen an Optionen hast und dann viele Sachen, wo du gucken kannst. Es ist einerseits cool, dass du viele Möglichkeiten hast, was du machen kannst. Auf der anderen Seite sorgt das halt auch dafür, ich meine, ich kenne uns beide und ich weiß, wie das laufen würde. Wir würden dann gucken. Allein dieses Launchpad. Wie verschieben wir jetzt unsere Tokens? Wollen wir lieber das auf dieser Karte erfüllen oder lieber das erfüllen? Wollen wir unsere Stats upgraden oder nicht? Und dieses Hin und Her diskutieren kann cool sein, kann aber auch sehr puzzelig werden und damit sehr nervig werden.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich parallel nochmal recherchiert, weil das ja schon irgendwie ein wichtiger Punkt ist. Und Super. Tatsächlich ist es so, wie ich gesagt habe. Also Es ist so, dass das eben nicht als kompletter Zug pro Charakter abläuft, sondern phasenbasiert für alle Spieler gemeinsam. Also dass du quasi wirklich die Phasen sind dann immer nacheinander, aber dass du danach quasi zusammen auch immer in die nächste Phase gehst, was ja wirklich auch Sinn macht, meiner Meinung nach.
Okay, das macht dann wirklich Sinn.
Bist du beruhigt?
Ja, weil das wäre für mich ein kompletter Kill des Spiels.
Killer, ja, definitiv.
Aber dann ist ja gut, aber dann bleibt die Puzzligkeit bleibt halt trotzdem bestehen und allein diese Diskussion, deswegen gibt es ja auch die Planning-Phase. Man denkt halt erst, ja, wozu eine Planning-Phase, ein bisschen übertrieben für so ein bisschen dahin slotten. Aber da kann man sich halt auch wirklich zu Tode diskutieren, was man am besten macht.
Genau, aber wie du es gerade gesagt hast, nach der Quest-Phase, dann checkt man halt, ob man die Bedingung des Szenarios erfüllt hat. Falls nicht, geht der Time-Tracker des Szenarios wieder eins runter und man fängt quasi mit der Planning-Phase wieder von vorne an. Und das ist tatsächlich so, dass das anfängt. Das passiert natürlich in der ersten Runde noch nicht. Vielleicht in der zweiten Runde auch nicht. Das steht noch nicht so ganz fest. Steht meistens noch nicht so ganz fest. Aber dann passiert quasi als erstes dieser sogenannte Trace-Roll-Step. Und das muss man sich so vorstellen, dass man, das hatte ich vorhin schon gesagt, wenn man auf ein neues Map-Teil explort, dann setzt man seinen Trace-Marker, hat man irgendwie Spuren hinterlassen und so, muss man sich das vorstellen, narrativ gesehen. Und wenn da jetzt zum Beispiel eine 3 oder eine 4 draufsteht, dann slottest du deinen Cube auf deinem Playerboard weiter nach oben. Und je höher du gehst, desto mehr blaue Würfel musst du halt würfeln. Ne? Ich glaube, bei 2, ab 2 Trace musst du schon einen würfeln, ab 4, 2 und ab irgendwie 6 oder 7, 3. Und dieser Würfelwurf, der passiert dann immer am Anfang der Planning Phase und der spawnt quasi Gegner. Ne? Und dann zieht man quasi random Gegner und ja, so kommen dann quasi auch noch Gegner ins Spiel, die also quasi zusätzlich nochmal zu diesen Fright, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, die ja von Anfang an schon da sind, eben auch noch mit dazukommen. Und da muss man natürlich immer ein gutes Auge drauf haben, dass man eben auf diesem Trace-Track eben nicht zu hoch geht, weil was ja auch noch so ein bisschen so ein Kniff war, das geht jetzt sehr ins Detail, aber finde ich in dem Aspekt wichtig, dass wenn du dich auf einem Map-Teil bewegt hast und auf der linken Seite steht zum Beispiel eine 3, das heißt, du gehst dann 3 Spaces mit dem Cube auf dem Trace-Track hoch. Und wenn du aber dich von dem Map-Teil nicht wegbewegst und nächste Runde weiter auf dem Map-Teil stehen bleibst, steht auf der rechten Seite eine deutlich höhere Zahl, zum Beispiel 6, 7, was auch immer. Und dann wird quasi dieser Wert getriggert in der nächsten Runde, wenn du auf dem Map-Teil bist. Ja, und das kann schon relativ schnell happig werden. Und wenn du halt irgendwie 3 von den blauen Würfeln würfeln musst und da halt jedes Mal das Gegner-Spawn-Symbol würfelst, dann werden die Map-Tiles relativ schnell voll.
Ja, und die werden ja auch an dir angehangen, oder?
Die Gegner werden direkt angehangen.
Das sind dann auch Monster, die die dich verfolgen. Also das finde ich narrativ halt schön eingebunden, weil einfach mal auch diese Narration an der ganzen Geschichte, ob du dich jetzt durch eine Kanalisation bewegst beispielsweise oder über einen Marktplatz, bist du halt offensichtlicher oder nicht offensichtlicher und dein Tracker steigt unterschiedlich stark und du wirst dann sozusagen entdeckt und verfolgt von Monstern oder von Gegnern, die direkt an dir dranhängen und denen du nicht entfliehen kannst. Und das fand ich so narrativ echt eine coole Geschichte.
Absolut, ja. Ja, das haben wir halt am Anfang vorhin nicht besprochen, weil logischerweise startest du halt mit dem Trace-Track auf null, ergo passiert halt dieser Würfelwurf am Anfang noch nicht, aber in späteren Runden dann natürlich schon. Okay. So, und dann kommt jetzt wahrscheinlich der wichtigste Punkt in dem ganzen Spiel, so diese ganze Hacking-Mechanik, die Mechanik des Launchers, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, weil der zweite Schritt der Planning-Phase ist quasi, dass du den sogenannten Refill-Launcher-Step, die Steps haben ja alle irgendwie komische Namen, und da ist es quasi so, man muss sich das so vorstellen, dass du auf deinem Playerboard neben den ganzen Stat-Leisten auf der rechten Seite des Playerboards wie so ein Grid hast, groben 5x5 Grid, ist es nicht ganz 5x5, mit Vierecken, die entweder gelb oder rot sind und immer abwechselnd. Also du hast quasi oben in der Line gelb, rot, fertig. Und dann hast du rot, gelb, rot, dann gelb, rot, gelb. Das heißt, du hast nie zwei gelbe nebeneinander, zwei roten nebeneinander. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte.
Schachbrettmusterartig.
Genau, schachbrettmusterartig. Und so ein groben 5x5 Brett ist es aber nicht ganz. Und da ist es dann so, dass, und da kommt jetzt so dieser Backbuilding-Mechanismus mit rein, den ich wirklich ganz cool finde. Den, also kenne ich zumindest schon von Kinfire Chronicles. Da ist es nämlich auch so ein ähnliches Ding, wo du auch so einen Backbuilding-Mechanismus mit dabei hast, finde ich mal was Frisches anderes. Das wird tatsächlich auch vorgegeben von deinem Charakter und auch teilweise von einem Würfelwurf, den du am Anfang noch machst, dass du dann sogenannte Data-Tokens vor dem Szenariobeginn eben in deinen charaktereigenen Stoffbeutel reinmachst. Und es gibt vier verschiedene Farben von diesen Data-Tokens, rot, gelb, blau, grün. Und dann ist es so, dass du in dieser Refill-Launcher-Step-Phase, das passiert natürlich in der ersten Runde auch schon, dass du da dann eben auf jedes gelbe Feld, also auf jedes freie gelbe Feld, sollte ich sagen, weil es gibt noch so 6 Felder, die man noch freischalten kann über verschiedene Aktionen später. Aber jedes freie gelbe Feld füllst du quasi, indem du aus deinem Bag eben diese Data-Tokens ziehst mit den verschiedenen Farben. So, vielleicht möchtest du mal hier weitermachen, bevor ich hier alles allein erkläre.
Ja, und also du füllst diese gelben Felder und hast dann in einem zweiten Schritt, hast du auch auf deinem Charakter einen Stat angegeben, der dir sagt, wie viele du verschieben darfst. Und du darfst sie dann orthogonal, und ich bin mir nicht ganz sicher, diagonal darf man sie nicht verschieben, oder? Du darfst sie nur orthogonal verschieben.
Nee, man darf sie nur orthogonal schieben, und was man noch machen darf, ist, wenn sie schon nebeneinander liegen, darfst du sie flippen, genau, swappen, genau. Ja.
Genau, und dann darfst du die entsprechende Anzahl an Verschiebungen oder Flips machen, und damit musst du dann Muster erzeugen, zum Beispiel drei gleiche nebeneinander erzeugen, dass du in einem der Stats in derselben Farbe nach oben gehst. Und das bringt dir dann ein Schild mehr, oder du kannst eine Karte mehr einslotten oder halt so Geschichten. Oder du kannst Muster erzeugen, die dich ein Level aufsteigen lassen, oder Muster erzeugen, die dir verschiedene Aktionen später in der Combat Phase zum Beispiel ermöglichen. Und so kannst du dann mit dem Verschieben von den Tokens, kannst du dann verschiedene Muster erzeugen. In der Regel schiebst du wahrscheinlich sehr viel auf die dunklen Felder, weil die hellen Felder ja in dem nächsten Zug wieder aufgefüllt werden. Und wenn du irgendwas auslösen möchtest, dann verschiebst du die entsprechenden Tokens in den Dump, mehr oder weniger.
Genau, das Auslösen passiert aber dann erst später in der Action Phase, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
Ja.
Ja. Genau, also in der Planungsphase ist es wirklich erstmal so, dass man diesen Launcher refillt immer, also immer diese leeren gelben Slots kriegen einen neuen Data-Token, und wenn dann quasi der Bag leer ist, dann wird der Dump, also alle, die du vorher benutzt hast, wird dann quasi wieder in den Bag gemacht, und du kannst auch im Laufe des Szenarios, sag ich mal, verdienst du auch weitere Data-Tokens, die du dann auch eben in den Dump und oder in den Beutel tust. Und ich muss ja wirklich sagen, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, was du da potenziell auch für eine Kritik dann hast, aber ich finde es erstmal einen geilen Kniff irgendwie, weil ich kannte das so in der Tiefe auch noch nicht, dass du also mit so einer Programmiermechanik Ich bin ja, habe ja bei Maxwell Spinius schon gesagt, dass ich Fan bin von Programmieren, von Programmierspielen, habe ich das auch wieder platziert. Aber ich finde erstmal die Prämisse ganz cool, weil du so ein bisschen durch random ziehen aus dem Bag die Dinger da reinslottest und dann je nach Charakter natürlich verschiedene Programmieraktionen machen kannst. In dem Beispiel, was ich jetzt hatte, waren es 4. Das heißt, du kannst eben 4 dieser Tokens verschieben und kannst halt gucken, da gibt es dann so ein, ja, so ein Sheet, wo so Basic, wie nennt sich das, Assets, glaube ich, die du dann upgraden kannst, zum Beispiel 3 rote nebeneinander, und wie du gesagt hast, kriegst dann halt eine Energie mehr oder so. Und das finde ich schon auf der einen Seite natürlich sehr puzzelig und man kann das sicherlich auch sehr verkopfen. Ne, ich denke, könnte mir vorstellen, dass das gleich von dir kommen wird als Einwand. Aber erstmal so von der Prämisse her fand ich das schon richtig, richtig cool, weil du schon extrem viele Möglichkeiten hast. Du kannst ja dann auch irgendwie damit diese Advanced Buddies freischalten, die dir dann eine upgegradete Charakterkarte geben und so, wo du dann auch, das macht auch immersiv irgendwie Sinn, weil du hackst dich quasi in anderen Menschen rein und so. Fand ich erstmal prinzipiell wirklich extrem cool.
Ich bin gar nicht so sehr kritisch damit. Klar, diese Puzzle-Geschichte, die zieht sich hier durch vieles durch. Die kann man nicht wegdiskutieren und da kommt so ein bisschen auch auf die Spielertypen an und so weiter. Aber grundsätzlich, ich mag solche Programmiermechaniken wie bei Max vs. Minion, das demnächst einen Relaunch kriegen wird, um das auch mal platziert zu haben.
Yay.
Nein, ich finde sowas ja richtig gut und ich finde es auch hier, ich finde es eine sehr interessante Mechanik. Ich müsste mal spielen, wie sich's anfühlt, weil dann, weißt du, ich kann mir halt vorstellen, dass wir da hin und her überlegen uns eine Weile diskutieren. Oder es ist halt so no-brainig, dass das gar keine langen Überlegungen gibt. Das kann ich noch gar nicht für mich richtig erschließen.
Problem ist für mich schon, dass du halt so krass viele Optionen hast. Ne? Mhm. Du hast halt diese Basic-Sachen, die du machen kannst. Dann hast du ja auch diese Augmentations deines Charakters, die dir auch nochmal Möglichkeiten geben, irgendwas zu hacken. Und dann, das ist ja auch noch ein Twist, das geht jetzt sehr ins Detail, aber du hast ja quasi immer diese Muster. Zum Beispiel kannst du auch, wenn du jede Data-Token-Farbe einmal in einer Reihe hast, ich glaube blau, gelb, rot, grün, auch in der Reihenfolge, dann kannst du einen Erfahrungspunkt verdienen, dann dein Level-Up machen. Können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und es ist aber auch so, dass wenn du die Karte drehst, in der Kombination kann die Reihenfolge halt auch funktionieren. Das heißt, es ist nicht nur in der Reihenfolge, wie es auf der Karte steht, sondern wenn du die Karte drehst, eben halt auch nochmal das und dann das mit den Gegnern, das mit den Basic-Aktionen, also mit den Advanced Buddies und so. Und das ist, glaube ich, für mich so das, wo ich auch skeptisch bin, sage ich mal, aber trotzdem extrem Lust habe, das mal auszuprobieren.
Ja, ja. Also wie gesagt, das kommt so ein bisschen drauf an, wie sich das anfühlt, wenn man es spielt. Kann ich momentan echt nicht abschätzen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie Sinn macht, dass man da einen Timer stellt oder so, dass man sagt, ja, okay, jeder hat jetzt mal 2 Minuten Zeit. Ich bin kein Freund davon, aber kommt halt immer drauf an, ne, wie viel man spielen will und wer auch was für ein Typ von Spieler ist. Ich weiß, gibt durchaus Spielerunden, wo es vielleicht verkopftere Leute gibt und Leute, die es halt einfach mal machen. Ja,
ja,
bin
aber
bin ich auch mal gespannt.
Ich denke, dass da auch ein großer Teil in der Kooperation stattfindet und der gemeinsamen Tischdiskussion und so weiter. Wenn das funktioniert und wenn das zündet, ist das natürlich cool, ohne Frage, weil dann kannst du wirklich so, ja, da bewegen wir uns dahin und da bewegst du dich dorthin und dann machst du das und dafür schiebt man das vielleicht lieber so hin und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon cool ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es extrem nervig sein könnte.
Ja, bin ich bei dir. Gut, machen wir einen Haken da dran. Ich hätte noch so 2 kleinere Sachen, über die ich gerne nochmal kurz sprechen würde. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wenn du deinen Charakter auswählst, wird zu jedem Charakter auch ein sogenanntes Learning Protocol attached. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool. Das sind so 3-stufige Aufgabenkarten, würde ich es jetzt mal formulieren, wo du quasi auch unten an dein Characterboard dran slottest und die geben dir halt nochmal Boni. Und du schaltest die halt frei, indem du irgendwelche besonderen Aktionen machst. Zum Beispiel, du machst halt dieses Basic Hacking zum Beispiel. Wenn du das Basic Hacking gemacht hast, dann kannst du einen Cube auf die erste erfüllte Aufgabe legen und dann kriegst du halt irgendwie, keine Ahnung, 2 Rerolls oder so. Dann machst du die 2. Aufgabe und die 3. Aufgabe ist halt nochmal so ein Permanent Boost, was ich halt auch nochmal ganz cool fand. So Stichwort Character Progression. Also da kann man schon wirklich viel machen, ja. Zusätzlich zu den Stats, die du dann upgradest mit dem Programming, mit den Advanced Buddies und so. Finde ich schon mal ganz cool. Und in dem Zuge macht es auch Sinn, über diese Level-Ups zu sprechen. Das habe ich ja gerade eben schon kurz angedeutet. Du brauchst für jedes Level-Up 2 Erfahrungspunkte, 2 XP. Die kriegst du zum einen durch Programmieren, aber zum anderen auch, indem du Gegner wegklatscht. Und wenn du 2 XP hast, kannst du eben dann auch in der Planning-Phase deinen Charakter upgraden. Dann kriegst du mehr Health. Das heißt, dein Start-Health von 4, ist glaube ich 4 bei allen, wenn ich es richtig im Kopf habe, erhöht sich auf 5. Du kriegst mehr Slots für Tokens. Du kannst neue Tokens in dein Bag tun oder neue Klassen-Upgrades machen, die ja auch nochmal mit ins Spiel kommen. Ich glaube, über die würde ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber da hat man schon auch viele Optionen, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Oder wie fandst du das?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem würde ich gerne mal einen kleinen Punkt erwähnen, der sehr detailliert ist, aber den ich so cool finde. Endlich mal ein vernünftiges System, wie man eine Max-Health irgendwie tracken kann, mit so einem kleinen Schädchen, dass man in auch einslottet, in das man dann den Cube slotten kann, dass man halt wirklich mal sieht, was war meine Maximum Health, auf die ich hochgehen kann. Wie gesagt, sehr detailliertes Ding, aber ich fand es sehr cool.
Ja.
Und mein letzter Punkt, über den ich reden wollte, wäre, wenn wir sterben. Denn wenn man stirbt, heißt das ja nicht zwingend, dass es vorbei ist, sondern man übernimmt einen neuen Buddy. Also man kann sich dann einen neuen Körper aussuchen und diese Tamashii-Mechanik zündet halt wieder, dass man dann seinen Geist in einen anderen halb-kybernetischen Körper transferiert und dann mit dem spielt. Finde ich einen coolen Kniff und immersiv halt ganz cool gemacht.
Das auf jeden Fall. Ist halt dann die Frage, weil in den Szenarien, die ich jetzt gesehen habe, war das schon auch von der Schwierigkeit her relativ knackig. Ja. Also wurde auch schon oft, ist schon oft passiert auch. Ist die Frage dann für mich, wie frustig das dann ist. Ne? Du hast dann irgendwie gerade ein paar Upgrades gemacht, hast irgendwie deinen Charakter weiterentwickelt und hast so einen Plan im Kopf, wie du weitermachen willst. So, das ist halt dann die Frage für mich. Und damit steht es und fällt es halt dann irgendwann. Ne?
Ja, das ist halt so diese Prämisse, dass man sich damit von Anfang an anfreunden muss, dass man sterben wird und dass man so eine Lernkurve über das Szenario für sich selbst haben wird, wie man sich bewegen möchte, wie man sich entwickeln möchte. Und dann vielleicht Dinge ausprobieren kann.
Ja, der letzte Punkt, der bei mir noch auf der Liste war, auch vielleicht relativ detailliert, aber auch nochmal eine ganz coole Mechanik, die ich auch eigentlich ganz, ganz gern mag. Es gibt noch diese, also wenn du auf einem Map, wenn du ein Map-Teil explorst, gibt es noch die Möglichkeit, dass du ja den Effekt des Map-Teils auch noch machen kannst. Der hat meistens so einen relativ positiven Effekt, aber auch meistens irgendwas Negatives mit dabei. Und wenn du das nicht machst, kannst du aber auch ein sogenanntes Living City Event ausführen. Das ist ja auch nochmal ein Kartendeck. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, weil du deckst quasi die erste Karte auf und dann gibt's auch wieder einen Hack, den du machen musst, den du programmieren musst. Also du brauchst wieder so verschiedene Data-Tokens in einer gewissen Reihenfolge. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du ein sogenanntes Living City Reward Deck, was nebendran liegt. Und auf der Karte des Rewards, also der Karte, auf dieser Eventkarte steht unten rechts eine Zahl drauf. Sagen wir mal 5. Und wenn du das geschafft hast, darfst du halt 5 Punkte ausgeben, in Anführungszeichen. Und dann deckst du quasi die erste Karte des Living City Reward Decks auf und da steht dann zum Beispiel drauf, du kriegst 1 XP. Und unten rechts steht dann eine Zahl mit 1. So, das heißt, 1 ist kleiner als 5, das heißt, den könntest du jetzt nehmen und aufhören. Und dann gibt's halt diese Push-Your-Luck-Komponente, die ich wirklich cool finde, weil dann kannst du halt überlegen, mache ich noch weiter und ziehe noch eine Reward-Karte und hoffe, dass ich noch mehr Benefits krieg oder lass ich es lieber sein, weil dann ziehst du die zweite Karte, da steht dann drauf, keine Ahnung, du kriegst ein Shield. So, und da steht aber unten rechts eine 3 drauf. So, dann rechnest du 3 plus 1, hast 4, ist immer noch kleiner 5, könntest du also auch noch nehmen. So, und sobald du aber dann über 5 kommst, sind quasi alle Reward-Karten, die du bis dahin gezogen hast, weg. Also das ist so ein bisschen diese Push-Your-Luck-Komponente, die ich auch nochmal einen extrem coolen Kniff finde und die ich persönlich auch sehr ganz, ganz gerne mag.
Okay. Wollen wir in die Kampagne mal kurz reinschauen?
Ja, oder ich weiß nicht, ob du nochmal generell über Schwächen, Stärken, Risiken oder so, oder hast du da alles schon gesagt, was bei dir auf der Liste stand?
Also ich habe eigentlich das, was ich sagen wollte, nebenher gesagt. Also du kannst für dich frei raussauen, was immer du so sagen möchtest.
Nee, also vielleicht einmal nur nochmal zusammenfassend. Ich glaube, generell hat es viele coole Kniffe dabei. Backbuilding, Push Your Luck, Programmieren, diese Exploration mit so einer Abenteuerfahrt. Ich finde das generell erstmal, hat viele coole Prämissen. Vom Gefühl her ist die Einstiegshürde relativ hoch, also obwohl es gar nicht so schwierig ist oder komplex ist, trotzdem nicht ein einsteigerfreundliches Spiel, glaube ich. Und dann für mich so das große Fragezeichen ist halt die Downtime, ja, und dieses Puzzlige in Kombination. Und das nochmal in Kombination mit wie viel Kooperation findet halt auch wirklich statt zwischen den Spielern oder spielt man dann doch eher seine Dinger nebenher. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich noch nicht so gut einschätzen kann und wo ich so ein paar Bedenken zumindest mal habe. Aber so alles andere in Kombination halt mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, wie geil das Ding auf dem Tisch aussieht, habe ich auf jeden Fall extrem Lust, das Spiel auszuprobieren.
Ja, plus halt so eine generelle übergeordnete Angst, dass die wir halt schon ein paar Mal gesagt haben, wenn du vieles in ein Spiel reinpackst, kannst du halt, hast du auch viele Optionen, wie du es verkacken kannst. Und wenn du halt so viele Mechaniken zusammen, und es sind ja sehr viele Mechaniken, die auch sehr miteinander verzahnt sind. Und sehr viel muss ja da ineinander greifen. Wenn das gut geplaytestet ist, wenn das gut aufgesetzt ist, kann das mega sein. Aber es braucht halt nur einen kleinen Punkt, in dem es schief geht, der dann halt wirklich das Ding bricht.
Ja, aber ich bin wirklich gespannt. Hab wirklich die Hoffnung, dass das gut funktioniert, weil es ja auch schon den ersten Teil gibt. Und so viel Stuff ist ja gar nicht unterschiedlich, ne, im Vergleich zum ersten Teil. Ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast, aber prinzipiell sind es ja wirklich nur 3-4 Sachen. Das, keine Ahnung, es gibt diese Frights, die dazukommen. Es gibt, du würfelst halt für jeden Gegner jetzt einen Würfel, anstatt für alle einen, was so ein bisschen die Swinginess rausnimmt. Also so vom Gefühl her haben sie ein paar Sachen gepolished und gefeintuned, aber jetzt nichts krass an den Mechaniken des ersten Teils geändert. Also ich glaube, wenn man den ersten Teil schon scheiße fand, wird man mit dem zweiten wahrscheinlich nicht glücklich. Aber wenn man es noch gar nicht kennt und oder den ersten Teil feiert, dann ist das sicherlich euer Ding, ne?
Ja, aber gerade wenn ich ich habe so ein paar Vergleiche auch zwischen den beiden Varianten gesehen. Also sie haben es schon deutlich knackiger gemacht, meinem Gefühl nach. Also du hast halt schon deutlich mehr Bedrohungsmechaniken dabei. Du hast durchaus komplexeres, zwar mehr Möglichkeiten bietenderes, aber auch komplexeres Launchpad. Du hast ja mehr diese Gegner, die halt einzeln angreifen und so Geschichten. Also es ist schon deutlich auch knackiger nach meinem Gefühl geworden.
Ja, das glaube ich auch, ja. Wobei ich auch gehört habe, dass der erste Teil wohl auch relativ easy gewesen sein soll. Gerade weil, ne, wenn du zum Beispiel für die Gegner einen Würfel hattest und du hast 5 Gegner auf dem Feld und hast halt in dem Würfelwurf der Gegner eine Blank-Seite gewürfelt, dann hat halt keiner der Gegner irgendwas gemacht. Und das finde ich schon krass, ja. Und hier ist es ja so, dass dann du für jeden Gegner eben diesen Würfelwurf machst, was ich dann schon auch narrativ einfach spannender finde.
Ja, will ich gar nicht diskutieren. Ich könnte da jetzt dagegen setzen, wenn du dich halt versteckst, versteckst du dich ja auch vor allen Gegnern an einem Ort, narrativ, um es mal so zu sehen, dass dich dann einer entdeckt und dich angreift, aber 4 nicht vielleicht oder so. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber das ist Detailkritik. Dann gehen wir mal in die Kampagne rein, ne?
Ja, würde ich sagen, auch gar nicht so im Detail. Das hatten wir jetzt auch schon in unseren letzten in unseren letzten Crowdfunding-Folgen bewusst nicht so detailliert gemacht, weil wir haben den Link zur Crowdfunding-Kampagne, der ist in den Shownotes. Das heißt, guckt euch das gern selber an, macht euch euer eigenes Bild auch vom Artwork und so und guckt euch die Pledge-Levels an und so. Deswegen werden wir da gar nicht so krass ins Detail gehen. Wir nehmen ja jetzt gerade auf 2,5 Tage, bevor die Kampagne launcht. Die Kampagne hat 12.800 Follower, was, glaube ich, für Awakened Realms-Verhältnisse gar nicht so viel ist. Also wenn man sich so anguckt, was, ich glaube, Nemesis Legacy, was ja jetzt auch raus ist, die haben, glaube ich, schon über 35.000. Einfach nur mal, um das ein bisschen in Perspektive zu setzen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das relativ schnell wieder die Millionen sprengen wird. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, wenn die Folge rauskommt, jetzt ist ja schon die Kampagne eine Woche offen.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, du merkst halt, dass Awakened Realms das gewohnt ist und dass sie das können. Die Kampagne ist richtig gut aufgebaut, sie ist übersichtlich. Also ich persönlich hatte keine Fragen mehr danach. Du hast halt jede Information gefunden, ich habe jede Information gefunden, die ich finden wollte. Und ich habe genug Detailbilder gesehen, ich habe Oversight-Bilder gesehen. Also ich persönlich muss sagen, die Kampagne ist halt echt gut gemacht.
Ich glaube, ich hätte mir vielleicht noch 1-2 mehr Review-Videos gewünscht, weil ich schon, also hauptsächlich nur 2 verschiedene gesehen habe. Und die waren sehr lang. Also das eine ging 2 Stunden, das andere 1 Stunde, glaube ich. Und da vielleicht auch noch, also es war halt jedes Mal auch das eher selbe Szenario. Das haben sie halt sicherlich in Prototypen immer eben an die Content-Creator rumgeschickt. Von daher Haken dran. Regelbuch wäre halt geil gewesen, ne? Ja. Wenn man da schon mal einen Einblick gehabt hätte. Das hätte ich mir gewünscht, hätte es uns wahrscheinlich auch einfacher gemacht, uns noch auf die Folge vorzubereiten. Aber ja.
Ich gehe davon aus, es ist noch nicht fertig.
Ja, ich auch.
Und dann könnten wir mal generell in die Pledges reinschauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich unfassbar positiv überrascht, weil es gibt einen Core-Pledge. Vielleicht fangen wir mit dem mal an. Der ist natürlich mit Standees statt Minis und ohne Expansions und so weiter. Also wirklich ein reiner Core-Pledge. Aber dafür kostet er halt nur 59 Euro. was ich echt cool finde.
Ja. Nö, sehe ich genauso. Sie hatten das, glaube ich, schon mal bei irgendeinem Spiel jetzt, wo ich auch dachte, oh, was war es, Dragon Eclipse? Ich weiß gar nicht genau. Irgendein Spiel, wo ich auch dachte, so 60 Euro für so ein Core-Pledge, klar, wir hatten Versand und so, aber finde ich jetzt auch erstmal einen fairen Preis für das, was da im Spiel drinsteckt.
Ja. Und wenn man halt wirklich sagt, man macht auf, legt auf diese ganzen Deluxe-Komponenten und so weiter keinen Wert, kriegt man ja trotzdem das vollwertige Spiel vom Gameplay her und kann für 59 plus Watt und Shipping, kann man es vollständig spielen.
Mit den Stretch Goals, ja.
Genau. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch nochmal Core Pledge mit Minis. Und da sind aber nicht die Gegner-Minis, glaube ich, dabei, oder? Da sind nur die Helden-Minis dabei. Ich könnte mich aber auch irren. Lass mich mal nachgucken.
Ich dachte eigentlich, also weil das in der Special Edition ist, dachte ich eigentlich, nee, es sind alle dabei. Die sind Gegner sind auch als Minis dabei. Cool. Ja.
Dafür finde ich den Preis dann auch wieder relativ fair, muss ich sagen, weil der kostet 95 Euro.
Ja.
Und finde ich einfach einen fairen Preis, weil es sind ja schon ein paar Minis und auch detaillierte Minis. Die sind jetzt nicht riesengroß, die sind halt normal groß, halt Figuren, wie man sie über so ein Hexagonfeld bewegt. Aber ich finde das, so ein Aufpreis von, wie viel sind es, 40 Euro, finde ich echt okay.
Ja, es sind halt, also es ist halt wirklich der einzige Unterschied, den du hast, sind halt, es sind 30 Minis dabei. Also ne, alles andere ist gleich in Special versus Standard Edition.
Ja, aber das ist ein Euro bisschen was pro Mini. Da habe ich schon, also deutlich krassere Sachen erlebt.
Ja, alles gut, soll auch jetzt keine Kritik sein, aber du hast ja öfters mal noch in Special Edition so, dass noch irgendwie anderer Stuff dabei ist, Metal Coins, ja, was auch immer, keine Ahnung, irgendwelchen Premium-Stuff. Das ist hier tatsächlich nicht so. Also das, wenn einem Minis nichts bedeuten, ne, wäre für mich sicherlich kein Thema, da die Minis mitzubecken. Aber dann kann man locker mit dem Core Pledge mitgehen, dann braucht man die 30 Euro da oder 35 Euro nicht auszugeben.
Das stimmt. Dann gibt's den Cyber Ninja Pledge. Allein der Name ist für mich überragend. Und es ist halt sowas wie ein Gameplay All-In.
Genau, sogar auch mit der Special Edition, also Gameplay All-In. Eigentlich ist es ein Tamashii Final Amendment All-In sogar, ne, weil es quasi auch mit allen Cosmetic Upgrades ist, also inklusive Artbook, Acrylic Tokens, keine Ahnung, Minis und alles, was dazu gehört, allen Expansions, die es gibt.
Genau. Und da kommt auch tatsächlich einiges dazu. Ich habe mal gerade reingeguckt, da sind allein schon in der einen Expansion sind 6 neue Charaktere dabei. Dann ja, so ein bisschen Acrylic Tokens statt normaler Pub Tokens. Also da ist schon auch einiges an Stuff dabei. Muss man halt wissen. Da würde ich davon ausgehen, wenn man halt schon weiß, dass man Tamashii mag und dass einem das gefällt, dann kann man da durchaus draufgehen, weil dann hat man halt eine höhere Replayability über die verschiedenen Szenarien hinweg.
Ja, habe ich gar nichts weiter groß hinzuzufügen. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt da gar nicht so krass ins Detail gehen. Es gibt da noch jede Menge Stuff, auch zu dem alten Tamashii, das kann man ja auch nochmal mitbacken. Es gibt auch nochmal einen Pledge für beide Tamashii-Teile quasi in einem Pledge. Und man kann aber quasi alles zu dem alten, zu dem Chronicles of Ascent, zu dem, das kann man alles als Add-ons auch nochmal hinzufügen. Ja, das ist vielleicht auch noch für die Leute interessant, die das alte noch nicht kennen, da vielleicht auch Interesse dran haben.
Das wär's so von meiner Seite.
Genau, ansonsten gibt's ja vielleicht nur noch, du hast ja am Anfang schon gesagt, die Auslieferung ist aktuell für Mai geplant. Ich denke, die meisten von euch werden ja Awakened Realms wahrscheinlich kennen, ist eine safe Bank im Crowdfunding. Ich glaube, da braucht man jetzt keine Bedenken haben, was so die Auslieferung angeht. Also man wird da schon sein Spiel kriegen. Ich glaube, so das Einzige, was ich halt sagen möchte noch, ist, dass die natürlich gerade extrem viele Projekte parallel haben und ja auch mit den Language Editions doch einigermaßen strugglen. Ja, ich habe jetzt meinen Dragon Eclipse und meinen Stalker bekommen. Nemesis Retaliation warte ich immer noch drauf. Sie liefern Lands of Evershade auf Englisch, ist jetzt in der Production. Dann haben sie ja noch so ein paar Eurogames, diese Deluxe Editions, die da jetzt anstehen und auch in der Auslieferung sind. Also es sind schon einfach viele an parallelen Projekten, die da gerade am Laufen sind. Von daher bin ich mal gespannt, ob sie hier den Mai nächstes Jahr, also Mai 2027, für die englische Edition halten können. Und wenn ihr das in Deutsch backen wollt, dann könnt ihr schon damit rechnen, dass das einfach nochmal durchaus eine Bank weg länger dauern wird.
Also ich denke mal so 6 Monate kann man gedanklich schon mal drauf zählen.
Ja, Minimum. Es war jetzt zuletzt deutlich mehr. Also eher 8 bis 10 wahrscheinlich. Von daher, ja, ob das dann, also ich gehe nicht davon aus, dass das nächstes Jahr in Deutsch ausgeliefert wird, sondern wahrscheinlich eher dann Anfang 2028.
Okay. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, dann freut euch auf ja, den Rest der Woche. Es kommen noch 2 Folgen zu 2 anderen Spielen. Und ja, gebt uns ruhig mal Feedback, wie ihr das so findet, dass wir das jetzt aufteilen und in Einzelfolgen machen. Wir wollten das jetzt einfach mal als Experiment ein paar Folgen vielleicht auch durchziehen und sammeln so ein bisschen Feedback von euch ein. Also gebt mal ruhig ja eine Rückmeldung, was ihr so darüber denkt, wie euch das gefällt. Und damit übergebe ich an dich für die letzten Worte.
Ja, genau. Also die Idee war ja wirklich, den Content eher so ein bisschen bite-sized zur Verfügung zu stellen und nicht mehr in einer 3-Stunden-Folge. So, das war ja so ein bisschen die Idee dahinter. Ich glaube, das macht wirklich auch Sinn, weil einfach auch dadurch, dass wir die jetzt nicht mehr Crowdfunding 7 nennen oder 8 oder was auch immer, sondern auch wirklich den Titel des Spiels ja auch in Shownotes mit drin haben und alles, das ist, glaube ich, auch generell eine gute Sache. Und ihr ladet euch halt einfach die Folgen runter oder hört euch die Folgen an, die euch interessieren. Und wenn da Spiele dabei sind, die euch nicht interessieren, könnt ihr die skippen. Von daher, das war ja so ein bisschen die Idee dahinter. Und ich hoffe auch, dass wir wieder jetzt für Tamashii einen kleinen Eindruck geben konnten oder einen besseren Eindruck geben konnten. Ich kannte das Spiel vorher tatsächlich noch nicht. Ich freue mich extrem auf das Chronicle of Ascent. Wenn wir das kriegen, da werden wir definitiv eine Folge zu machen. Und von daher hoffe ich, dass wir euch da wieder helfen konnten, ja, vielleicht das Ding zu plätschen oder vielleicht auch nicht zu plätschen. Ne, kann ja durchaus sein. Auch da würde ich mich freuen auf eine Rückmeldung auf dem Discord. Kommt da gerne mal drauf. Postet mal in den Folgen-Thread und sagt, habt ihr das Ding nach unserer Folge gebackt? Hat euch das abgeschreckt? Würde mich wirklich mal interessieren. Und dann, wie Lars gerade schon gesagt hat, haben wir ja noch 2 weitere Spiele im Anmarsch die Woche, worauf ihr euch definitiv freuen könnt. Und dann sagen wir bis dahin. Ciao.